Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog.
Heute ist ein bisschen eine besondere Folge, denn wir haben zum Welt-Down-Syndrom-Tag uns entschlossen, eine Folge aus unserer Elternsicht aufzunehmen. Das heißt, heute habe ich jemanden zu Gast, der täglich Gast bei mir ist und ich bei ihm. Mein Mann. Hallo Alfie.
Hallo Ini.
Der ist dezent aufgeregt, ich auch, weil es irgendwie ein bisschen witzig ist, mit seinem eigenen Mann im Interview zu sitzen. Aber wir wollen euch heute ein bisschen mitnehmen auf die Reise unserer eigenen Elternschaft. 10 Jahre sind wir in diesem Jahr Eltern eines Kindes mit dem Down-Syndrom, was uns damit überrascht hat. Und ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, manchmal nicht nur hinzugucken, wie entwickeln sich Menschen mit dem Down-Syndrom, wenn sie groß werden, was gelingt nicht, sondern ich glaube, das, was einem eigentlich am meisten Angst macht, ist, wie kommt man selber damit klar? Und bevor wir beide jetzt so anfangen mit dem Gespräch, mache ich das wie mit jedem Gast. Wie geht's dir denn heute? Wie kommst du denn heute hier an?
Leicht gestresst.
Merkt man gar nicht.
Weil ich eigentlich noch auf Arbeit bin und Tatsache, ja, die Situation, mit dir in so einer Situation zu sein, also quasi mit einer Mithörerschaft im Interview zu sein, ja, macht mich schon aufgeregt. Aber bin gespannt auf das Thema, weil 10 Jahre Tatsache ja eine lange Reise mit Tilly ist und sich da ja auch viele Sachen relativiert haben, die wir vielleicht am Anfang ganz anders angenommen haben.
Ja, voll. Wir haben gedacht, damit wir es ein bisschen entspannter für uns machen, weil ich dir deine Nervosität ja auch noch anmerke und ich muss auch gestehen, dass ich auch nervös bin, mit dir im Interview zu sitzen, witzigerweise.
Freut mich, dass das nach 15 Jahren noch passiert.
Haben wir gedacht, wir nutzen so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Wir haben uns so ein paar Karten mitgenommen und jeder von uns darf eine ziehen und darf dem anderen die Frage stellen. Bist du ready? Du darfst loslegen. Ich ziehe mir schon meine für dich und du darfst anfangen.
Okay, Ini, bei welcher Aktivität vergeht die Zeit wie im Flug?
Das ist ja witzig. Erster Impuls in meinem Kopf ist bei der Arbeit.
Okay.
Ja, tatsächlich liebe ich das nach wie vor sehr. Hast du gestern auch selber wieder mitbekommen. Gestern Abend hatten wir einen Thementisch zum Thema Selbstregulation. Und da bin ich so on fire. Der Zeitplan dafür sind 2 Stunden und ich war um 11 Uhr im Bett.
Weil das Internet um 11 Uhr ausgeht.
Genau, das sollte man an der Stelle sagen. Also wenn jemand von euch mit uns E-Mail-Kontakt haben möchte, nach 11 Uhr ist das eingestellt bei uns.
Genau, das ist kein Verkehr möglich.
Jetzt wird's kritisch, wenn du solche Sachen bringst.
Oh. Kein externer Verkehr.
Alfie.
Ja.
Oh, das ist eine lustige Frage und damit kommen wir auch gut ins Thema heute. Was machst du, wenn du Zeit alleine verbringst?
Oh Gott. Also wenn das passiert, weil wir sehr ausgelasteten Alltag haben, dann komme ich ganz schnell an eine Überforderung, was ich denn jetzt machen kann, vor allen Dingen, wenn es spontan kommt. Wenn ich es planen kann, dann nutze ich das gerne für meine Hobbys wie Motorradfahren oder mal eine Runde Fahrradfahren gehen, was an den Motorrädern bauen. Das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich mich gut entspannen kann. Aber ich bin hoffnungslos überfordert, wenn jetzt jemand sagt, du hast jetzt 1 Stunde Zeit, mach was Sinnvolles, dann würde ich wahrscheinlich Wäsche waschen und aufhängen oder Küche sauber machen.
Oh Gott, und hunderttausende Frauen hören jetzt zu und denken, was? Ja, ich möchte an der Stelle auch sagen, ich weiß, dass das für viele Paare keine Selbstverständlichkeit ist, aber du bist tatsächlich der Wäscheminister bei uns, das ist so. Mit Hoheit auch, also da darf ich ja nicht mehr dran.
Mit einer kleinen Einlaufphase.
Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Ja. Also 1, 2 Kaschmirpullis. Später hat es dann irgendwann mal geklappt mit der Einstellung der Waschmaschine. Aber ja, machen wir schon ein paar Jahre so.
Ja, ich glaube, jetzt hat jeder, der zuhört, so eine ungefähre Idee, wie unsere Beziehungsatmosphäre so miteinander ist. Und ich glaube, es entspannt sich auch für uns ein bisschen. Jetzt mag ich natürlich mit dir heute drüber reden, über diese 10 Jahre Elternschaft.
Ja.
Und ich glaube, vielleicht ist ein ganz guter Anfang, dass wir beide nochmal hingucken, wie es war, als diese Elternschaft begonnen hat.
Ja.
Ui, da kommt aber ganz viel in dein Gesicht. Warum? Fang bitte nicht an zu weinen, dann weine ich auch.
Entschuldigung, ich brauche mal eine Sekunde. Ja, es ist
krass, dich heute zu sehen, wenn wir drüber reden, passiert selten. Wir sind so oft schon gefragt worden, so oft interviewt worden, aber dich anzugucken ist nochmal eine ganz andere Nummer dabei.
Okay, ich probiere. Entschuldigung, es ist schon 10 Jahre her, aber alleine dieses Anteasern des Themas wirft mich sowas von in diese Situation zurück.
Ja. Was ist das, worauf dich als erstes zurückwirft? Was ist die Erinnerung, die bei dir aufblinkt?
Also nicht so sehr, dass, also diese Schwangerschaft, die ne, ja sehr geplant von uns war, mit In-vitro-Verfahren und allem, diese Reise zu sehen, dann auch dieser Umzug nach Liechtenstein, diese, na ja, so typisch vorgezeichnete Reise vor sich zu haben und auch ja der Moment, wo wir, ne, wo das erste Kind kommt, man ja quasi auch zu Eltern wird. Man denkt immer, man hat das so automatisch drin, aber dieses Wachsen ist automatisch. Und dann halt quasi, klar, es gab schon ein paar kleine Anzeichen während der Geburt, aber diesen Moment, wo Tilly quasi wirklich das Licht der Welt erblickt hat, diese Hektik, diese, Entschuldigung, wirklich unmenschlichen Aussagen der Ärzte und...
Ja. Also. Ja, da hat es dich auch härter getroffen als mich, glaube ich. Ich glaube, das, was für mich... Ich habe zum Beispiel erstaunlicherweise als erstes das Bild im Kopf von dem Kinderarzt in der Klinik, wo wir entbunden haben.
Ja.
Der in den Raum kommt mit dir und der legt dir den Arm um die Schulter und sagt... Es ist jetzt hier ein bisschen was besorgniserregend, aber ich verspreche Ihnen, wir kümmern uns darum und wir finden jetzt raus, was der braucht. Und das war ein Moment, wo mir einerseits das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich wusste, ja, okay, irgendwas ist hier, was nicht cool ist.
Ja.
Aber ich glaube, für dich war viel härter. Ich musste da bleiben und du bist mit Tilly in die nächste Klinik gefahren.
Das hat sich eigentlich durchgezogen. Wir haben mit Tilly quasi hier im örtlichen Krankenhaus, oder du hast Tilly entbunden.
Ja, das war ich.
Das warst du. und auf alle Fälle, dann fing es schon an, dass Tilly quasi, also nicht wie üblicherweise Kind auf die Brust gelegt, also so ein erster Körperkontakt, sondern wurde direkt in einen kleinen separaten Raum verbracht, wo dann sämtliche Untersuchungen und Messgeräte angeschlossen wurden. Und so im Nachhinein...
alles gut. Oh Gott, ist das hart. Ich glaube, das habe ich noch nie so schlimm erlebt in einem Interview, dass es mich so sehr mitreißt. Aber es ist halt auch ein Teil meiner Geschichte.
Wenn dann halt die Aussage kommt, wollen Sie noch mal ein Foto von Ihrem Kind machen?
Ja.
Puh, das brauchst du nicht.
Nein, das brauchst du nicht.
Auf alle Fälle, Stabilisierung hat ja dann geklappt. Dann ging es weiter nach Rabenstein bei Chemnitz auf die Intensivstation. Und dann auch quasi diese, ja, nicht sehr zugewandten Fragen der Ärzte, ob wir da nichts gemerkt haben, keine Untersuchungen haben machen lassen. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch gar nicht, was da im Raum steht für eine Diagnose.
Ja, wir wussten nur keine gute Sauerstoffsättigung und eventuell Herzfehler.
Genau, und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir also schon locker, keine Ahnung, 30 Stunden Wachzeit hinter uns ohne Schlaf. Ich war alleine da.
Ja.
Wir konnten uns nur sporadisch abstimmen und also da war nicht viel Herzlichkeit, aus fachlicher Sicht bestimmt alles berechtigt, aber wenn du da als unvorbereiteter Elternteil quasi auf ja, solche Ärzte triffst, super schwierig.
Ja.
Und dann ging es ja eigentlich noch weiter, dass ich keine Ahnung, wie lange waren wir in Rabenstein? 4, 5, 6 Stunden.
Ja, und dann war relativ zügig eigentlich die Entscheidung, so aus meiner Erinnerung, ne, dass dann weiter verlegt wurde nach Dresden und du dem Krankenwagen hinterhergefahren bist.
Ich habe dich abgeholt.
Ich dachte,
wir sind zusammen.
Guck mal,
also ich
mein Gehirn.
Also quasi Ini, keine Ahnung, wann ist Tilly entbunden? Irgendwann um
3? Um 8 morgens ist er entbunden worden, ja.
Und ich denke, wir sind so gegen 9, 9:30 abends, habe ich dich abgeholt. Die Schwestern haben dir dann noch
alles
mit Medikamenten versorgt.
Milchpumpe mit eingepackt,
die
alles.
Die Situation erkannt. Dann sind wir abends nach Dresden gefahren. Da die Notaufnahme, ich denke, wir waren so gegen 11 rum da, weil es war eigentlich schon alles geschlossen.
Ja.
Und da war halt das komplette Gegenteil. Da war ein Oberarzt, der sich sehr unsere angenommen hat. In Ruhe Fragen beantwortet hat, das, was er halt beantworten konnte.
Total.
Das hat die Situation nicht besser gemacht, aber in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, war ja die ja das, was primär ausgeführt werden musste, Stabilisierung von Tilly.
Mhm.
Ne? Um mehr ging es ja nicht. Und dann sind wir, die erste Nacht haben wir, glaube ich, uns ein Hotel genommen.
Ja.
Und durften dann dankbarerweise in das Elternhaus von der Dresdner Universitätsklinik. Naja, und dann fing ja eigentlich das ganze Thema an, ne? Dass nach 2-3 Tagen, wo Tilly dann immer stabiler wurde mit dem Sauerstoff, wir quasi das erste Mal ihn auf die Brust legen durften und das erste Mal Kontakt haben durften. Und man muss auch sagen, man konnte bei Tilly jetzt nicht so diese typischen Marker im Gesicht ablesen, weil Tilly quasi ja zwischen einer Wehe
sich entschieden hat, sich nochmal rumzudrehen im Geburtskanal und als Sternengucker zur Welt gekommen
genau,
ist.
Das heißt, also für die, die es nicht wissen, er hat quasi ordentlich viel Druck auf das Gesicht abbekommen.
Der sah aus wie ein Preisboxer, sagen wir es mal so, wie es ist. Blitzblau
und geschwollen und
ja.
Da hätte, glaube ich, keiner irgendwie was erkennen können.
Absolut, ja.
Und ich kann mich noch ganz genau an die Situation erinnern, das war eine Ärztin, die dann sehr zaghaft uns anfragte, ob wir denn nicht mal Chromosomen zählen wollen. Das war aber tatsächlich nicht als Gemeinschaftsaktion geplant, sondern es war quasi die sanfte Vorbereitung.
Ja, ob also da was doppelt wäre irgendwo.
Genau,
und ich bin schon ein bisschen an die Decke gegangen bei dem Gespräch, kann ich mich erinnern, und meinte, okay, dann haben Sie ja einen Verdacht. Dann geht es doch hier um eine Trisomie.
Genau.
Nee, wir wollen erst mal gucken, ob überhaupt irgendwas doppelt ist.
Gut, mittlerweile wissen wir auch, die können sich ja nicht mit einer Aussage aus dem Fenster legen.
Und es hätte auch ganz vieles anderes sein können, das muss man auch sagen, ne?
Das einzig Ungünstige, woran ich mich erinnere, wenn jemand nur die Aussage hat, wir zählen mal Chromosomen, passiert automatisch eins. Also das Zimmer da an der Universität war spärlich eingerichtet. Da war, glaube ich, noch nicht mal ein Fernseher. Also irgendwas zum Ablenken. Es ging nicht darum, dass wir uns jetzt berieseln, aber man braucht in so einer Situation einfach mal ablenken, neben allem reden, was wir getan haben, oder spazieren gehen, so weit wie das halt ging mit einer Frau, die frisch entbunden hat. Und natürlich haben wir angefangen zu googeln.
Ja.
Und haben natürlich nicht mit der sanftesten Version von einer Trisomie angefangen, sondern haben quasi dieses ganze Spektrum, was so eine Trisomie mit sich führen kann, gelesen. Und dann zieht es dir, uns hat es den Boden unter den Füßen weggezogen.
Spätestens beim Thema Lebenserwartung, ja.
Genau. Und was alles so, und das wussten wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, ob es quasi noch mit Herzprobleme gibt oder ne, verschiedene Darmsachen. Also so diese, ich will nicht sagen typischen Sachen, aber die halt relativ
häufig vorkommen,
häufig auftreten können. Und wir haben uns dann aber relativ beruhigt, weil wir gesagt haben, es bringt jetzt nichts hier, wahnsinnig zu werden und zu schauen, was ist. Und haben dann die Diagnose abgewartet. Ich glaube, die kam
spät. Tag 7, glaube ich, oder so. Es hat schon gedauert, ja.
In Dresden.
Ja, ja.
Du bist dann auch alleine geblieben. Ich bin dann, glaube ich, weil wir auch Hund hatten, den wir zwar netterweise, netterweise verborgt bekommen haben, aber bin dann quasi jeden Tag gependelt. Ich sag mal, was mir persönlich geholfen hat, nachdem dann die Diagnose Trisomie 21 da war, quasi einmal so dieses Thema des Teilens. Ich kann mich danach ein Telefonat mit meinen Eltern erinnern, die gesagt haben, spielt da eigentlich keine Rolle.
Da
es gibt
ist
so,
es so
viele Menschen da draußen, die sich, ja, die vielleicht eher so einen Stempel bräuchten, aber es macht nichts. Und ich weiß, was ist eine ganz, ich weiß gar nicht, wie ich die Situation beschreiben soll. Es war für mich so ein erhellender Moment. Wir sind quasi von dem Elternhaus zu Tilly Station gelaufen. Und da läuft man durch so eine kleine Parkanlage in Dresden, also zugehörig zu dem Krankenhaus. Und da war quasi ein Mann mit Plastebeutel, mehrere Flaschen Bier und ne, hat sich da betrunken. Und bei mir hat es dann so irgendwie so Klick, also was heißt Klick gemacht? Wir hatten, glaube ich, noch einen Artikel gelesen, in dem eine Mutter mit einem Kind mit Down-Syndrom beschrieben hat. Und das ist nach wie vor ein wunderschönes Bild. Eine Schwangerschaft ist wie eine Reise. Du planst eine Reise nach
Italien,
Spanien, irgendwo in die Wärme. Packst den Koffer, packst alles ein, hast so eine Ahnung, was dich erwartet. Dann sitzt du irgendwann im Flugzeug und im Landeanflug sagt der Pilot ja, keine Ahnung, herzlich willkommen in Reykjavik bei, keine Ahnung, Minusgraden und du hast nichts dabei und stehst dann irgendwie da wie, ja, völlig unvorbereitet. Und das Bild hatte ich so im Hinterkopf und habe, wie gesagt, dann so diesen Mann gesehen und habe gedacht, es gibt doch gar nicht diesen vorgezeichneten Weg.
Mhm.
Also du kannst immer probieren, dein Kind bestmöglichst zu begleiten. Und gerade bei einem ersten Kind ist es so, die Erfahrung als Eltern, ja, was ist es? Das sind die Erfahrungen als eigenes Kind.
Mhm.
Ne? Es ist vielleicht noch die Umgebungsprägung oder wie auch immer, vielleicht auch ein bisschen so Idealbild, wie man sein will. Weiß ich. Bei manchen vielleicht auch relativ schnell relativiert.
Weil man darüber sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal.
Grenze kommt. Und das, wo ich dann gedacht habe und gesagt habe, und das finde ich ganz wichtig, so ein Thema quasi nicht ewig mit sich rumzutragen und sagen, wieso, weshalb, warum, sondern es ist so, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, wir hätten auch nichts anders machen können.
Nein.
Na, also es ist ja noch nicht mal so, dass du sagst, keine Ahnung, irgendwie ein Verfehlen unsererseits. Klar, du hättest die Diagnostik machen können im Vorfeld. Ich persönlich bin wahnsinnig dankbar, dass es trotzdem überraschend kam, so albern wie das klingt.
Ja.
Weil ich nicht weiß, ob diese monatelangen Wissen, dass da ein Kind mit einer Beeinträchtigung kommt, uns jetzt besonders gut getan hätte oder nicht. Also vielleicht hätten wir es zerdacht, weil wir ja trotzdem nicht gewusst hätten, wie ist denn die Situation?
Ja.
Entschuldigung, kurzer Rückschritt zu dem Mann da im Park. Und ich habe gedacht, du hast einen Plan, wie mit diesem Flug. Du denkst, ich weiß genau, wie es wird mit meinem Kind. Und vielleicht studiert, vielleicht Bundeskanzler, Rockstar, Feuerwehrmann, was er halt so werden wollen.
Illustre Auswahl, wie ich finde,
und,
ja.
Und du hast es nur zu einem gewissen Grad in der Hand. Du kannst dein Kind ein Stück weit begleiten, es hat eine eigene Prägung, es gibt die Umgebung und dann gibt es vielleicht manchmal Ereignisse, die vielleicht jemand doch in eine andere Richtung tendieren lassen kannst, wo du als Elternteil dann auch einfach nur daneben stehst und sagst,
keinen Einfluss mehr hast.
So ist es.
Ja, ja,
und das, warum auch immer, war das für mich der Punkt und gefühlt würde ich sagen, das war vielleicht 2-3 Tage nach der Diagnose, die mich persönlich trotzdem umgeraucht hat. Na, weil man natürlich diese Merkmale im Internet nachgelesen hat, guckt sich dann sein durch die Geburt im Gesicht geschwollenes Kind an und denkt, ja, eigentlich sehe ich es nicht, aber so im Nachhinein, doch, wir hätten es sehen können.
Ja, wir hätten es sehen können.
Das war der Punkt, wo ich sage, nein, das ist einfach unsere Reise. Und wenn welche Macht auch immer denkt, wir können das Paket tragen, dann tragen wir das. Es ist so.
Jetzt wird Tilly dieses Jahr 10.
Das ist verrückt.
Das ist wahnsinnig verrückt. Also ich habe auch das Gefühl, die 10 markiert nochmal so einen ganz anderen Punkt. Ich glaube, weil es halt auch so ein, es ist so die erste zweistellige Zahl, es ist eine Dekade, das ist irgendwie was Großes so gefühlt. Und wenn ich dich das heute so erzählen höre über diesen Anfang und das so wahrnehme und uns als Paar, dann glaube ich, wir haben trotzdem das Glück gehabt, ähnlich wie du in dieser Situation in diesem Park durch den gegangen bist, hatte ich das, glaube ich, im Erleben auf der Intensivstation, wo ich andere Eltern gesehen habe, die mit verunfallten Kindern gekommen sind, wo es ganz dramatische Situationen gab. Und das sind ja oft Mehrbettzimmer. Das heißt, du bist auch immer ein Stück involviert in die Geschichte der anderen. Das ist wahnsinnig tragisch. Und da relativ schnell auch mein Gehirn eine Orientierung gefunden hat von das Leben ist, wie es ist. Und wie du dich darin verhältst und wie du es gestaltest, liegt dann bei dir. Du hast es nicht in der Hand. Und ich glaube, das hat uns beiden total geholfen, mit der Diagnose umzugehen. Und auch ich für mich habe es schnell so wahrgenommen, Tilly war immer Tilly. Also wir haben nicht drauf geguckt und haben Tilly angeguckt und haben geguckt, jetzt haben wir eine Trisomie 21 bei uns in der Familie. Das gab es irgendwie nicht, glaube ich.
Also natürlich spielt es an irgendeiner Stelle eine Rolle, weil sich ja vielleicht Zugeständnisse, die wir an gleichaltrige Geschwister gemacht hätten, wir halt mit Tilly aus verschiedenen Gründen nicht machen können. Thema Weglauftendenz, diese ganzen Thematiken. Aber ich finde ja immer, das spiegelt sich so in unserem Familienalltag. Es gibt keine wahnsinnige Sonderbehandlung. Also wenn alle Kinder nach einem Abendbrot einen Tisch abräumen, dann auch ein Tilly. Und ich glaube, so wollte man es aber auch immer. Also jetzt nicht so diese also nicht das Verstecken.
Nee,
also
ich glaube, es war,
glaube ich, ganz offensiv damit um. Ne?
Total. Und es war so eine Entscheidung für Normalität. Das ist unser Normal und damit gehen wir jetzt einfach.
Genau. Und nur wenn wir damit normal umgehen können, ermöglichen wir auch anderen, das
zuzulassen.
Ja, und nicht halt dieses Wartepaket rauszunehmen. Und haben wir ja auch im Freundeskreis erlebt, dass dann immer quasi Tilly immer noch mal ein paar extra Punkte gekriegt hat, wo wir bei anderen Kindern gesagt hätten, also Freunde, hier ist eine Grenze
ist
überschritten. Das lasst ihr mal bitte sein und dann aber der arme Kleine. Das finde ich persönlich bei unserem Kind, wäre es die falsche Herangehensweise.
Ja, total. Wenn ich da jetzt so drauf gucke, jetzt sind wir 10 Jahre bald Eltern von Tilly und gerade an den Anfang denke, das hast du schon gesagt, wir haben gegoogelt, ne, und man hat jetzt mal unabhängig von den ganz physischen, beängstigenden Sachen, vielleicht lebt dieses Kind nicht lange, vielleicht hat es einen Herzfehler, ne, hat man dann ja relativ zügig trotzdem auch Themen auf den Tisch gekriegt, die ja vom Außen auch kommen. Und ich glaube, dass das, wie wir das wahrnehmen, sich wahrscheinlich stärker unterscheidet, als ich denke. Was glaubst du denn, mit welchen Ängsten hast du dich konfrontiert gesehen im Zusammenleben mit einem Kind mit Behinderung? Was ist so in den ersten Jahren das gewesen, wo du das Gefühl hattest, boah, hui, da müssen wir hingucken oder wie wird das mal? Was waren die Themen?
Also ganz vielschichtig. Das Erste, aber nur weil du es mit als Erstes angesprochen hast, ist natürlich diese Fülle an Sachen, die man, ne, SPZ anmelden, was gibt es für Diagnostiken, was kannst du therapeutisch machen, pipapo. Ehe wir für uns realisiert haben, dass das quasi, also dieses große Paket, man auch gerne häppchenweise bearbeiten kann, da waren natürlich gleich am Anfang Sachen, ja, welche Kita, oh, was wird denn mal mit Schule und wie lange bleibt denn Tilly bei uns? Ne? Und da haben wir zumindest so, ich würde mal sagen, nach dem ersten Jahr relativ schnell verstanden, okay, es bringt jetzt noch nichts, uns so verrückt zu machen, was schulisch mal mit Tilly wird, ob er mal eine Ausbildung machen kann, ob er welche Wohnform auch immer wahrnehmen kann. Das ist ein Punkt. Und ich bin natürlich ganz offen, auch natürlich dieser gesellschaftliche Punkt. Wir sind jetzt die mit dem behinderten Kind. Und man erinnert sich dann, oder ich habe mich selber an Situationen erinnert gefühlt, Studium Dresden, Straßenbahn, da war ganz oft in der Straßenbahn ein Mann dabei mit Tourette. Und natürlich gucken da alle Leute. Natürlich, wenn da auf einmal jemand hinter dir, ne, so impulsartig Wörter ausspuckt. Und das war natürlich schon so dieses, oh mein Gott, wir stehen jetzt im Fokus und oh, bitte lass uns möglichst normal auftreten.
Echt? Also, das war was, was dich beschäftigt hat so?
Ja, weil diese und ich denke auch ein Stück weit Prägung oder halt einfach dieser, man muss es ja ganz offen sagen, dieser fehlende Kontakt.
Der fehlende Kontakt, ja.
Ne? Oder einfach zu sagen, und jetzt mal kurzer Exkurs, ich bin ganz dankbar, wir arbeiten quasi mit der Firma, mit einer Werkstatt, mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammen. Das ist ein Spitzenteam, die machen verschiedene Sachen für uns als Firma. Und das ist so ein Team von 20 Leuten, mit denen feiern wir jetzt auch immer Weihnachten etc. pp. Und wenn du diese Schwelle erstmal überschreitest, die von ganz vielen Vorurteilen behaftet ist, und das ist ja auch was, was wir merken, ich denke immer noch generationsabhängig. Na, es gibt immer so Plattitüden, die kommen immer wie, sag mal, die Generation, die jetzt vielleicht so 60, 70 ist, sagt immer, die sind ja so lieb und freundlich, also die Menschen mit Down-Syndrom, die können ja auch Schauspieler werden. Und das sind, ja, genau, also der eine, das sind so die Sachen. Und ich habe mich in dem Moment schon gedacht, okay, wie gucken die Leute, wie reagiere ich, wie reagieren die Leute auf einen Menschen mit Behinderung, wenn ich als Erwachsener daneben bin, weil Tilly schon mal sehr laut sein kann, der ist sehr ungestüm oder vielleicht einfach sehr frei, nicht so sehr an die Gesellschaftsordnung gebunden. Und dann fällst du natürlich auf, du fällst aus dem Raster.
Ja.
Und ich aber auch in den Jahren gemerkt habe, das ist mir mittlerweile so egal. Also wenn der halt irgendwie, keine Ahnung, an der Straße zu weit vorrennt und ich dann halt super laut einmal hinterherrufen muss, stopp, halt, hier bleibst du stehen. Du kannst dich vielleicht auch noch an Situationen erinnern, wo dann auf einmal Fahrradfahrer neben uns anhielt und gesagt, also sie dürften jetzt weiter, es war an unseren Sohn gerichtet, dann ist mir das egal, weil es in erster Linie um uns als inneren Kern geht, wir als innere Familie. Das Außen kann ich nicht beeinflussen. Da, wo es Kontakte gibt, hoffe ich einfach immer, dass man quasi diese Blick auf Menschen mit Beeinträchtigung, und das Spektrum ist so riesig, es geht ja nicht nur um Menschen mit Down-Syndrom, es geht psychische Belastung und was da alles mit reingehört.
Ja.
Da vielleicht einfach zu zeigen, ey, ihr dürft doch mutig sein, sprecht doch mal an. Also es ist ja, Entschuldigung, dass ich das so sage, ich denke, bei vielen ist ja noch so dieses, ey, vielleicht sabbern die mich an oder kratzen mich oder ich weiß es nicht. Aber ich merke, wenn du zweimal die gleiche Situation nehmen würdest, und einmal ein Mensch mit Beeinträchtigung und einmal normal in Anführungszeichen, also Menschen nehmen würdest, da wären schon unterschiedliche Reaktionen.
Wie man zugewandt sein kann zu der Person.
Und einmal durch Tilly, durch unsere natürlich mitwachsende Umgebung, ja, wo wir uns bewegen, aber auch, wie gesagt, durch diese Werkstatt. Das sind so liebe Menschen, die sich auch einfach mal freuen, wenn du sagst, Mensch, wie geht's dir? Oder dir ein paar Sachen merkst und fragst, Mensch, wie war denn deine letzte Eisenbahnreise? Oder Menschen wie du und ich, die, ja, haben genau dieselben Probleme. Das ist klar, ein anderes Spektrum. Und mittlerweile bin ich so der Meinung, also wenn man mit einem offensiven Auftritt es da schafft, ich nenne es mal Barrieren abzubauen, um den Kontakt zu ermöglichen, um da nicht so eine Scheu und diese Mauer des, der Unwissenheit, die ist es ja. Und die Mauer setzt sich dann halt aus losen Fragmenten zusammen, das, was man halt erfährt. Und das sind ja meistens die extremen Sachen. Wenn man das schafft abzubauen, ich denke, dann haben wir wahnsinnig viel getan.
Ja.
Deshalb hat es mich ja damals auch, oder ne, das war ja vorrangig deine Entscheidung, wir haben ja trotzdem drüber gesprochen, zu sagen, okay, du startest diesen Instagram-Kanal, um halt zu sagen, okay, ist nichts Schlimmes, ist im Prinzip ein Alltag wie jeder andere.
Ja, das stimmt.
Na?
Ja, früher haben wir natürlich auch noch viel mehr Alltag geteilt, ne? Das machen wir heute nicht, ja, mehr so. Und das hat auch einen guten Grund, finde ich, weil, und vielleicht ist das auch spannend, an der Stelle genau dahin mal so zu gucken. Tilly ist ja eine eigenständige Person und ich für mich stelle immer wieder fest, Tilly ist nicht dafür gemacht, das Aushängeschild für Inklusion zu sein. Und auch nicht dafür gemacht, dass wir das ihm hinterhertragen. Weil genau wie du das gerade beschrieben hast, so, ne, dieses, man hat mit dem Außen zu tun, du hast zum Beispiel den Stress mit manchen Ängsten gehabt, mit der Gesellschaft, mit Konfrontation, mit Scham vielleicht, ja, auch wenn man laut ist, ne? Das hatte ich sicherlich auch, wobei ich zum Beispiel eher, glaube ich, Ängste dahingehend hatte, mache ich das hier richtig? Treffe ich die richtige Entscheidung für die richtigen Therapeuten? Gehe ich oft genug zur Intensivtherapie? Mache ich dies und jenes richtig? Ich glaube, das war eher mein Struggle, weil ich in der Elternzeit natürlich so nah da dran war. Ja, du möchtest was sagen?
Ich habe mich gemeldet.
Das ist großartig.
Egal, wie das Kind auf die Welt kommt, du bist doch immer, und das meinte ich ja vor uns, in dem Moment, wo das Kind da bist, bist du in der Elternschaft.
Aber das haben wir doch erst verstanden, nachdem ja, Kind 2, 3 und 4 da sind.
Fehlentscheidungen oder ja, nicht das Optimum zu wählen, kann dir ja egal bei welchem Kind, ja, passieren. Und
total.
Manchmal wird mir das auch so bewusst, wo ich denke, ja krass, also ich fühle mich noch gar nicht so alt, wie ich bin. Mhm. Ne, habe ja trotzdem diese Verantwortung von Arbeit, Familie, Kinderversorgung bestmöglich. Ne, alles das, was früher unsere Eltern gemacht haben. Mhm. Und manchmal denke ich so, ja, da gibt es ja keinen Leitfaden. Also manchmal ist es Try and Error, manchmal ist es Bauchgefühl, manchmal ist es ja Erfahrung von außen. Mhm. Aber ich bin überzeugt, genau die Frage, die du dir stellst, wir hatten das Thema ganz oft bei Tilly, weil wir quasi auch in ja, dieser Bubble der
ne, pflegenden Eltern pflegenden unterwegs
Eltern,
waren.
Gibt es natürlich schon ein wahnsinnig breites Spektrum von, ich mache so das Minimum. Was heißt Minimum? Ne, wir wissen ja nicht, was gut tut oder
das
was nicht.
Das ist das, was ich leisten kann. Sagen wir mal das.
Das ist das, was ich leisten, ja, kann. Und ich leiste vielleicht
alles, was geht.
Alles, was geht. Mhm. Nehme jede Therapie mit. Mach noch Delfinreiten und etc. pp.
Oh Gott, das ist.
Ich weiß gar nicht, ob man auf Delfin reiten darf, ob das.
Ich glaube, das wäre tierschutztechnisch nicht korrekt. Und ich frage mich gerade, ob es Menschen gibt, die sich jetzt. Also vielleicht
aber du
ganz
weißt,
wichtig.
Was ich meine.
Ja, und ich glaube auch, man muss an der Stelle sagen, es ist ja nicht so, dass ich da drauf gucke und denke, oh Gott, da übertreibt es jemand ganz dolle, sondern es hat ja mehr mit meinem Stress zu tun von, ah krass, das habe ich gar nicht in Erwägung gezogen, dieses extra Level, diese extra Schippe oben drauf zu legen, ne? Und ich wollte es auch nicht.
Und wiederum, egal welches Kind das ist,
ja,
das haben wir auch schon beim ersten und zweiten Kind festgestellt. Es ist ja nie so, wenn dir irgendjemand sagt, bei meinem Kind hat dies und jenes geklappt, Pustekuchen. Mhm. Jedes Kind ist ein Individuum und auch wenn ich vor den Kindern vielleicht noch die verrückte Annahme hatte, die kommen ja alle von einem Mama und einem Papa, können ja gar nicht so unterschiedlich sein. Wir haben 4 völlig unterschiedliche Kinder. Also wir decken so ziemlich jedes Spektrum ab, was man so abdecken kann.
Ja.
Und das ist verrückt, was halt bei einer Frieda funktioniert. Wird unter Garantie nicht beim Walli funktionieren. Also du hast, musst für jedes Kind einen eigenen Fahrplan entwickeln.
Ja.
Und ich finde es halt so verrückt, und das ist ja egal, wo das war. Ich glaube, du erinnerst dich an diese PKIP-Gruppe, also Prager Eltern-Kind-Kreis, was du so bis zum ersten Lebensjahr machen kannst. Da gab es eine WhatsApp-Gruppe. Und mein Empfinden war immer so, ich war zum Glück nicht in der Gruppe drin, aber dass sich die Eltern da ganz schön die Taschen vollhauen. Also, ne, da gab es so, oh, meiner kann schon laufen, meiner kann schon
krabbeln,
drei Türme aufeinanderstellen, der nächste konnte schon lesen mit unter einem Jahr. Also, mal übertrieben.
Merkt man gar nicht.
Und das war aber so ein Punkt, wo ich sage, also da tut sich ja die Elternschaft jetzt unabhängig, ob pflegend oder nicht, ja
schon
selten
kein
Gefallen, wenn du sagst, das kann der schon, das kann der nicht. Es sind alles eigenständige Individuen und jeder hat seinen eigenen Fortlauf.
Ja. Na? Jetzt haben wir natürlich trotzdem auch Erfahrungen gemacht oder machen müssen mit Themen, die viele Eltern, glaube ich, die am Anfang des Weges stehen, auch durchaus beängstigen, wenn sie darüber lesen. Ne? Das Thema herausforderndes Verhalten war bei uns Thema. Starkes Thema in Bezug mit den Geschwisterkindern. Das hat uns massiv belastet in den ersten Jahren, weil wir, glaube ich, oder ich spreche erstmal von mir, ich hatte die irrige Annahme, die Geschwisterkinder kommen auf die Welt. Und ja, natürlich wird das eine Hausnummer, das zu schaffen. Aber ich habe nicht mit einberechnet, dass die Beziehung unter den Geschwistern schwierig sein könnte. Also nicht in dem Maß. Ich habe, glaube ich, gedacht so, ja, Tilly wird damit zu tun haben, dass er nicht mehr Platz Nummer eins ist, aber es wird nicht so sein, dass wir ständig in der Anspannung leben. Oh mein Gott, passiert hier irgendwie was?
Hatten wir auch nicht auf dem Schirm. Also ich auch nicht auf dem Schirm, weil es natürlich so ist, dass du irgendwie sagst, okay, du erwartest da zwei kleine Menschen. Ja. Das ist ja schon aufregend genug und so viel Kapazität war da, glaube ich, auch gar nicht
da.
Es bringt auch nichts, sich alle Szenarien auszumalen und es wird eh anders, als du denkst.
Und trotzdem war das ja auch eine Situation, in der wir uns als Paar, glaube ich, auch nochmal ganz neu kennengelernt haben. Und ich glaube, ich möchte da deshalb heute drüber sprechen, weil es ist ja so eine Sache, und du kennst die Statistik auch oder hast sie schon mal gehört, dass fast 90% aller Paare mit einem Kind mit Behinderung sich irgendwann trennen. Noch sind wir zusammen.
Da freue ich mich, dass wir zu den 10% gehören. Ja,
und,
es ist herausfordernd.
Es ist herausfordernd und gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele Statistiken, die zeigen, dass die meisten Trennungen und Scheidungen grundsätzlich mit Zuwachs der Familie, also mit Kindern passieren in den ersten 2 bis 3 Lebensjahren. Ne? Also es hat ja noch nicht mal mit Behinderung sofort zu tun. Jetzt war es aber so, dass in dem Zustand mit den herausfordernden Verhalten und auch mit der Weglauftendenz wir plötzlich an diese Grenzen gekommen sind, haben wir den gleichen Blick auf unsere Kinder. Kannst du dich daran erinnern? Also wo es Situationen gab, wo mal ich an die Wand gespielt war, weil ich kapazitär nicht mehr konnte.
Das hat sich zum Glück gut abgewechselt.
Oder wo du gemerkt hast, so, ne, ich erinnere mich zum Beispiel ganz stark gerade im herausfordernden Verhalten, dass es Momente gab, wo du gesagt hast, der provoziert uns, Ini. Das ist Provokation. Und ich dagegen gehalten habe, gesagt habe, Kinder können eigentlich provozieren. Erinnerst du dich an die Phase?
Ich erinnere mich, ja, natürlich. Und da muss man natürlich Bild dekodieren, was dahinter lag. Das hast du zum Glück für mich mit mir gemacht.
Ja.
Es war wahnsinnig herausfordernd.
Was würdest du denn aber Eltern mitgeben, die jetzt nicht mich vielleicht neben dich sitzen haben, die parallel mit dieser Ausbildung angefangen hat und da hingeguckt hat? Was glaubst du, ist wesentlich, wenn man merkt, dass man unter den, ich sag jetzt mal, unter den Belastungen, die in der Begleitung einhergehen eines pflegebedürftigen Kindes, ne, mehr Therapieaufwand, Verhaltensweisen, Weglauftendenzen, ne, das ist ja einfach Stress so im System. Was würdest du Vätern oder Elternpaaren als Erfahrungswert mitgeben, was geholfen hat, da irgendwie durchzukommen?
Schwierig.
Ja, was hat dir denn geholfen?
Wenn wir da ehrlich sind, wie viele Jahre waren das? Also das waren sehr angespannte Jahre.
Ja, es waren sehr angespannte Jahre.
Vielleicht kann ich es auf den einen Punkt zurückführen, dass wir am Anfang ja schon viel hatten. Auch die Kinder natürlich, es waren Zwillinge, die waren frisch geboren. Die hatten natürlich einen großen Pflegebedarf. Und ich glaube, was so extrem untergegangen ist, sind wir als Paar, weil es A, keine Paarzeit gab und natürlich B, wir jeweils selbstständig als Individuum, weil überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas war, was meinen Kopf frei macht.
Ja.
Also so ein Puffer. Es war wirklich, das ist es im Nachhinein, verschwimmt das ja zum Glück immer alles. Ich würde sagen, ja locker 2, 2,5 Jahre, wo wir nur funktioniert haben.
Ja, total.
Also das für die Kinder gut gemacht haben, aber dabei unser Energiespeicher auf, falls das möglich ist, auf den Minusbereich runtergegangen ist. Und das merkst du halt, wenn du selber nichts für dich machst, ja, dann kriselt es natürlich auch, ne, zwischen uns. als Paar.
Ja.
Das war wirklich schlimm. Und ich glaube, was uns tatsächlich auch gut getan hat, neben dem, was kann man alles machen, um das Kind zu unterstützen, einfach mal drauf zu hören und sagen, du, nur weil er alles machen kann, muss er ja nicht alles machen.
Mhm.
Und das war so ein Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, vom rationalen Denken auf das Bauchgefühl umzuschalten und da, ich glaube, einen gesunden Rhythmus hinbekommen haben und zu sagen, okay, also ich kann das Kind jetzt nicht viermal in der Woche zu irgendeiner Therapie schleifen, das kriegen wir, wer es vielleicht nicht weiß, wir haben hier vor Ort keine familiäre Unterstützung, wir sind quasi zu zweit für die jetzt vier Kinder verantwortlich, also wir müssen schon funktionieren wie ein sehr gutes Zahnrad.
Ja.
Also da darf kein Sandkorn dazwischen kommen. Wie gesagt, also persönlicher Ausgleich zu schauen. Und wie gesagt, uns hat es der Tatsache gereicht, mal eine Stunde aufs Fahrrad, einfach mal den Kopf frei fahren, einfach mal ein paar andere Sachen sehen. Und was extrem wichtig ist, jetzt hast du natürlich zum Glück den ja, Background dafür, aber das Gespräch miteinander nicht zu verlieren.
Ja.
Also das, und das machen wir heute noch. Es gibt, wie immer, eine Kindererziehung bleibt nie gleich. Du hast nie ein Level, du hast nie ein Parameter, sondern die werden ja permanent verstellt.
Mhm.
Und uns tut es halt als Paar gut, wenn wir dann mal abends zusammensitzen und entweder was spielen oder einfach so mal miteinander reden, einfach zu schauen, was braucht denn gerade welches Kind? Wo verlieren wir vielleicht gerade ein Kind aus dem Fokus?
Mhm.
Wo müssen wir mehr machen? Wo müssen wir weniger machen? Und ich glaube, das war bei uns auch, das haben wir jetzt tatsächlich gar nicht mehr so, weil wir uns das gegenseitig erlauben, ist jetzt das falsche Wort. Wir unterstützen das positiv, wenn der eine sagt, ich brauche jetzt mal Freizeit, ich will mal irgendwie
weg.
Ein paar Tage, Wochenende weg, mach. Jetzt sind wir natürlich in der dankbaren Lage, dass der Kleinste jetzt gerade 5 ist. Also das läuft wirklich entspannt.
Mhm.
Aber halt.
Und manche Menschen hören jetzt zu und denken so, boah, mit meinem 5-Ring kann ich mir nicht vorstellen, dass es entspannt ist, wenn einer ein Wochenende wegfährt.
Nein, den
sollen
wir ja da lassen. Also du hast ohne Kind.
Mhm.
Nein, Spaß beiseite. Aber was dem ja zugrunde liegt, ist ja quasi Erwartungen zu äußern,
yeah.
Wünsche zu äußern.
Mhm.
Ich weiß, dass wir uns immer ganz oft im Kreis gedreht haben, dass ich gedacht habe, okay, was könnte denn Ini gefallen, was könnte ihr denn gut tun? Du hast das für mich gedacht. Und ganz ehrlich, da kommt nur
Mist bei raus.
Das Wort da, Mist ist ein schönes
ja,
Alternativwort.
Gerne.
Da kommt wirklich nur Mist raus. Man muss sich da zusammensetzen und einfach mal alles auf den Tisch legen, was da in einem so gärt und ja, vielleicht auch an Wünschen, Erwartungen auch an das Gegenüber da ist.
Mhm.
Das muss ja nicht eins zu eins umgesetzt werden.
Mhm.
Aber man hat zweimal einen ne, möglichen Sollzustand und den kann man ja dann zusammenstreichen auf das, was sagt, okay, was ist denn realistisch unter den Lebensbedingungen,
die wir haben,
die wir gerade vorherrschen haben. Genau.
Ja.
Also das ist extrem wichtig, weil man ja schon offen sein muss, wir schon an dem Punkt waren, wäre das so weitergelaufen hätten, ne?
Dann würden wir hier vielleicht heute so nicht
dann
sitzen.
Dann würden wir eher zu den 90% gehören.
Ja.
Es ist keine Selbstverständlichkeit.
Nein, es ist keine Selbstverständlichkeit.
Beziehungsarbeit bleibt Arbeit. Und auch dieser Punkt, ich kann das, Entschuldigung, immer wieder erwähnen, dieses, ja, du wirst auf einmal Eltern, diese Elternschaft. Du hast die Erfahrung nicht, du stellst dir das alles
ja.
anders vor.
Ja.
Viel leichter. Und was ich immer an Freunden merke, gerade so beim ersten Kind, so diese alte Haut der ja, Unabhängigkeit abzulegen.
Mhm.
Weil wie oft haben wir das erlebt? Das ist alles Heichi-Popeichi-Kind ist da. Halbes Jahr später hört man es schon lauter knacken im Getriebe, weil ja, der eine halt nicht dreimal zu irgendeiner Sportveranstaltung kann oder hier mal ein Wochenende weg, was mit einem Neugeborenen vielleicht immer ein bisschen herausfordernd ist. Und da hat mir immer geholfen, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, wenn ich das jetzt 35 Jahre vorher nicht auf die Kette gekriegt habe, es ist jetzt einfach meine Zeit von Zeitraum X und ja, es sind Jahre und keine Tagen oder Wochen, dann ist das so.
Ja.
Ist ja bewusst gewählt, die hat uns ja keiner vor die Tür gelegt.
Ja, man hat sich entschieden, Eltern zu sein und trotzdem glaube ich, dass man halt sich nicht dafür entscheidet, zu wissen, wie es ist, Eltern zu sein. Ne? Also,
da kannst du Ratgeber lesen
kannst ohne Ende. Kannst du alles lesen ohne Ende. Das wird dich nicht so weit bringen. Jetzt sind wir natürlich weit gekommen. Wir gehören zu den 10%, glücklicherweise. Wir haben unsere Kinder, glaube ich, bis hierher gut begleitet. Die werden trotzdem irgendwann irgendwo mal auf einer Couch sitzen und sagen, hättet ihr mal, hättet ihr nicht, warum habt ihr nur? Gibt es etwas, auf das du guckst als pflegender Papa, von dem du denkst, das hätte ich gern anders hinbekommen?
Ja, definitiv. Also es gab schon Situationen, gerade die du beschreibst, die erstmal diese Eifersucht unter den Kindern und du hast das vorhin so schön gesagt, der will uns provozieren. Also vielleicht nicht provozieren, aber in meinen Augen immer noch so ein bisschen dieses Ringen nach Aufmerksamkeit. Mhm. Also gerade Tilly, oder andersrum gesagt, es gab kaum eine Situation, bis die Zwillinge vielleicht, ich würde mal sagen, vier waren, mhm, wo du die drei Kinder hättest alleine irgendwo lassen können. Also es war permanent, wenn Tilly dabei ist, musstest du mit dabei sein, weil schon, ja, entweder aus Geschwisterliebe oder aus anderen Gründen, es da schon öfters mal zu Streitereien gab, ne? Oder auch Übergriffen, ne? Dass, mhm, Tilly gekratzt hat, oder ich erinnere mich da an Situationen, wir haben ja noch einen großen Garten, den wir nebenbei mit beackern, wenn du dann doch mal irgendwie an einer anderen Stelle warst und da es irgendwie die Möglichkeit gab, was im Pool zu hauen, oder das waren so viele Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, die bringen mich an die wahnsinnig Grenzen, schnell an meine Belastungsgrenze. Mhm. Ne? Ich dann auch Tatsache laut geworden bin, mhm, weil man weiß das ja. Also man hatte dieses theoretische Wissen und sagt, okay, A, hat er vielleicht nicht aus Absicht gemacht. B, wenn ich jetzt hier laut wäre, bringt das gar nichts, sondern ich muss auf Augenhöhe erklären, wieso, weshalb, warum. Das ist so ein Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, das besser umzusetzen. Aber aus der vorher beschriebenen Situation zu sagen, und so albern wie das klingt, du hattest vielleicht abends mal eine halbe Stunde, wo du auf der Couch, aber auch bloß völlig erschossen da seist. Also mit einem leeren Akku hast du probiert, da irgendwie die Familiensituation am Laufen zu halten. Mhm. Man muss auch ehrlich sein, mit Großwerden der Kinder, mit Erklären und pipapo, das ist alles eine ganze Ecke einfacher geworden. Mhm, klar. Na, also natürlich, ich meine, es sind vier Kinder, drei Jungs dabei, also
es ist wild, wir würden bei uns
jetzt lügen, wenn man sagen würde, es knallt nicht einmal am Tag bei den Jungs oder auch mit unserer Frieda. Das passiert auf alle Fälle, aber vorher war es halt, ich will mal sagen, auch für mich als Familienvater gefährlicher.
Ja.
Weil ich schon der Meinung bin, dass, und Tilly hat schon immer viel Kraft gehabt, dass du mit so einem zweijährigen Kind schon andere Sachen anstellen kannst, verletzungsmäßig, mhm, als jetzt mit, ja, einem bald achtjährigen Kind.
Ja.
Na, und das war natürlich immer die Angst, die da, also einerseits zu sehen, okay, ich bin der pflegende Vater von Tilly und der hat das jetzt vielleicht einmal, weil er gerne eine Emotion hervorrufen wollte, da irgendwie gekniffen oder nicht. Und ich bin ja trotzdem Vater von dem Kind, was in dem Moment gekniffen wurde. Mhm. Also es sind zwei ganz komische Sachen, wo du sagst, ja, einerseits möchte ich es gerne erklären, andererseits möchte ich mein
unterbinden,
Kind
gerne, ja,
unterbinden oder auch das Kind verteidigen.
Ja, klar.
Und das halt ja trotzdem innerhalb von 30 Sekunden. Ist ja nicht so, dass du da zwei Stunden Zeit hast, um zu sagen, wir regeln mal alles und besprechen und ne, tun und machen. Weil es geht ja danach weiter. Das sind schon so Situationen, jetzt im Nachhinein, ja, mit dem Wissen, was wir mittlerweile, ja, alles für uns machen oder tun. Man hätte es vielleicht besser hinkriegen können. Mhm. In der Situation waren vielleicht noch nicht alle Bausteine da, um das
zu schaffen,
bestmöglich zu machen. Weil du hast mich dann immer gefragt, ja, welcher Vater möchtest du denn sein? An der Stelle bin ich noch nicht.
Mhm.
Also ich glaube, ich mache schon viele Sachen, wo ich sage, ja cool, das hätte ich mir früher auch gut vorstellen können,
ja,
wie räubern gehen, Bude bauen, Feuer machen, Fahrrad fahren, Moped fahren.
Ja.
Also alles so eine Sachen, wo ich sage, ich denke schon, dass wir als Eltern, ja, nah bei und mit den Kindern sind, die, mhm, da auch unterstützen. Aber wie gesagt, das ist auch eine Frage von Zeit, Erfahrung,
ja,
und auch Eingeständnissen.
Mhm. In welcher Richtung? Was hast du dir eingestehen müssen?
Gut, du kennst mich. Ich bin ein Mensch, der sagen würde, ich kriege alles hin.
Mhm.
Ich kriege auch alles hin.
Mhm. Mit viel Anstrengung, ja.
Mit viel Anstrengung, aber dann halt unter meinen Bedingungen, mit meinem Tempo etc. pp. Und da halt schon einfach zu sagen, okay, vielleicht kriegt man alles hin, aber das ist dann vielleicht nicht der schönste und angenehmste Weg. Also,
ja,
ich kann einmal den Berg so gerade hinaufklettern, dann ist es halt vielleicht nur Steine. Oder ich gehe den schönen Panoramaweg,
ja,
und habe halt vielleicht eine schöne Aussicht.
Ja, total.
Ja, und das sind, ja, das sind so Punkte.
Ja. Ja, ich glaube, dass das, was wir erfahren durften über die 10 Jahre hinweg, dass ich für mich glaube, wir könnten, wenn wir mit der gleichen Gelassenheit von heute, wenn unser Zukunfts-Ich mal hätte mit uns Kaffee trinken gehen können zu Beginn und hätte sagen können, weißt du, ich sehe das, wie anstrengend das gerade ist. Ich weiß, wie das alles gerade ist. Ich kann dir sagen, du wirst irgendwann in meine Haut stecken Hättest du es geglaubt? Zu dem Zeitpunkt, wo es so spannungsvoll und anstrengend war, hättest du dich auf das Vertrauen einlassen können?
Hätte ich gekonnt, es hat mir in der Situation null geholfen.
Ja.
Weil das ist schon, also wenn ich jetzt zu irgendjemandem gehe und sage, du, geh doch mal eine Stunde Fahrrad fahren, red mit deinem Partner, sei entspannter mit den Kindern, es sind halt Kinder, dann sind das so, vielleicht für das Gegenüber so Plattitüden, wo er sagt, kann ich jetzt nicht in 5 Minuten umsetzen.
Ja.
Es ist eine Reise, eine Entwicklung und wir sind ja bei weitem nicht am Ende.
Nein.
Also wir haben vielleicht die ersten paar Kilometer von dem Marathon geschafft. Und vielleicht zurückblickend, ich bin ja auch geneigt, immer zu sagen, ich sage jetzt mal alles Negative oder die vielleicht auch schlechten Erfahrungen sind im Leben trotzdem für was gut. Mhm. Ich will nicht sagen, dass sie jeder machen muss oder jeder braucht, aber es hilft ja schon, das Ganze zu formen. Mhm. Vielleicht auch Sachen zu festigen, die man für sich umgesetzt haben will. Es gehört halt irgendwie dazu und ich hoffe schon, und das war ja auch damals, wie gesagt, die Gründung des Instagram-Kanals zu sagen, es ist eine Reise, wir nehmen euch mit, macht euch euer Bild und je nachdem, wann du einsteigst, wie alt vielleicht dein Kind mit Pflegebedarf ist, können wir ja vielleicht trotzdem eine Perspektive bieten. Ich glaube schon, egal wer gekommen ist oder nicht, war das natürlich schon immer unsere Hoffnung zu sagen, okay, wenn die Kinder erstmal älter sind, wird es leichter. Mhm. Aber dass da halt trotzdem 3-4 Jahre dazwischen liegen.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du sagst, nächste Woche Dienstag ist es soweit.
Ja.
Ab da wird es leichter. Und da hilft natürlich auch, also so im fließenden Prozess, fällt es einem vielleicht gar nicht auf.
Ja, total. Na,
aber wir merken es ganz oft. Wir machen Fotobücher für jedes Jahr eins. Und wenn wir da immer mal wieder reingucken und in Erinnerung mit den Kindern schwelgen und dann auf unsere Kinder jetzt schauen zu sagen, krass, wie groß, wie selbstständig, wie...
Was haben wir schon geschafft?
Was haben wir schon geschafft? Und dann natürlich ab und zu diesen Flashback zu haben anhand von Bildern zu sagen, oh, kannst du dich ja erinnern.
Wie das mal war.
Dies und das und genau, diese Herausforderungen.
Ja.
Und ich bin bald geneigt, also es gibt keine Plattitüde. Ich kann jetzt hingehen und irgendjemand sagen, guck mal, so ist es bei uns gut gelaufen, das wird einem anderen...
Nicht helfen.
Null helfen.
Ist ja auch tatsächlich, ich meine, du bist ja quasi mit mir quasi groß geworden darin, dich immer mehr mit dem Thema Emotionscoaching oder Coaching auseinanderzusetzen. Das ist ja schon sehr früh in unsere Beziehung eingetreten.
Ja.
Ich liebe deinen Blick dabei, wie du so denkst. 1.4. Ich kann 1.4 und ich kann genauso Coach sein wie du, Ini, wenn du das möchtest.
Genau.
Ich glaube, dass es für uns total hilfreich war, sich immer wieder darauf zu berufen, wie geht's mir wirklich? Ich glaube, dass das auch ein harter Prozess war, dass ich dir oft abverlangt habe. Du schüttelst den Kopf, aber ich habe dir, glaube ich, oft abverlangt, mal wirklich hinzufühlen, was ist das, was dich gerade so an die Wand fährt? Was macht dich wirklich so wütend? Und du hast sicherlich nicht immer sofort eine Antwort gehabt. Wenn das aber nicht gewesen wäre, hättest du dann abrücken können von deinem Ich kann alles schaffen?
Schwer. Also tatsächlich, sag mal, man verlangt ja, also man will ja für sein Inneres und vielleicht auch für das Äußere einfach sagen, guck mal, Familie, vierköpfig, wir kriegen das
hin. Wir sind 6 Köpfe übrigens.
4 Kinderköpfe, meinte ich.
Alles klar.
2 Erwachsenenköpfe, 1 Hundekopf. Nein, aber wir kriegen das hin als Familie.
Ja.
Frag mich bitte nicht, woher dieses kommt, weil ich mittlerweile schon der Meinung bin, man kann auch einfach mal eine Schwäche zeigen und sagen, boah, läuft wirklich absolut nicht gut. Und es hat diesen Hinweis gebraucht. Es ist noch wahnsinnig schwer, sich das einzugestehen, dass man ein Problem hat. Ich kenne das für mich, ich bin dann halt schnell ins Rechtfertigen gekommen, habe gesagt, das war die eine Situation, wieso, weshalb, warum, kannst du alles streichen. Ist eigentlich alles Nonsens, weil es ist passiert. Wieso, weshalb, warum, interessiert nicht. Ich bin ja der Erwachsene, zumindest laut Ausweis.
Gut, dass du das nochmal erwähnst.
Und ja, diesen Hinweis, und das sage ich dir auch jedes Mal, ich bin wahnsinnig dankbar, auch wenn ich in diesem Moment, wo ich damit konfrontiert bin, ich brauche dann immer erstmal einen Moment zu reflektieren, dass, ne, das ist nicht sofort, hier hast du die Diagnose, jetzt sei mal happy damit, sondern ich durchlaufe da auch die Phasen. Und probiere dann aber schon drauf zu schauen und sagen, okay, was kann ich dann jetzt besser machen in dieser Situation?
Ja.
Und aber, wie gesagt, von alleine, ich wäre nicht drauf gekommen.
Ja.
Oder vielleicht wäre ich drauf gekommen, ich habe Defizite.
Ja.
Na, das ist völlig okay, aber da sich das einzugestehen, dass man sich in Situationen nicht korrekt verhalten hat oder die Situation hätte wesentlich besser lösen können, mit einem Blick auf sich selber, das bin ich überzeugt, hätte ich mir nicht zugetraut, weil ich ja immer denke, ich schaffe alles.
Du denkst, du schaffst alles.
Ich denke, ich schaffe viel, aber alles nein.
Ja.
Und gerade halt in diesen Fragen, also wenn ich alleine auf der Welt wäre, würde ich sagen, ja klar, warum nicht,
ja.
Kriege ich hin.
Ja.
Aber das sind ja kleine Individuen, das ist eine Partnerschaft, die mir extrem wichtig ist. Und ja, da brauchst du halt mal die Einstellmöglichkeiten von außen oder zumindest diesen Impuls zu sagen, läuft das alles so, wie es laufen soll.
Ja, jetzt sind wir heute an einem Punkt angekommen, wo wir, ich kann nur für mich sprechen und ich bin gespannt zu hören, wie du es siehst. Es waren echt spannungsvolle Jahre. Einmal die Begleitung unseres Kindes mit Pflegebedarf, das Zusammenwachsen als Familie mit den anderen Geschwistern. Auch das Zusammenwachsen mit der umgebenden Kernfamilie deiner Geschwister, meiner Geschwister, unserer Eltern. Die Freundschaften, die sich ergeben haben, die Freundschaften, die nicht geblieben sind in der Zeit. Auch da ist total viel passiert. Und trotzdem würde ich sagen, ich fühle mich zum jetzigen Zeitpunkt, und das obwohl gerade auch Tilly gerade nicht die einfachste Phase hat, der hat gerade Herausforderungen in der Schule, dem geht es nicht nur prima. Ich fühle mich dem gewachsen und ich fühle mich dem aber gewachsen, weil ich immer das Empfinden hatte, wir wachsen da zusammen rein. Und auch du siehst mich ja scheitern. Also nur, weil ich all das Wissen habe, weil ich als Emotionscoachin für pflegende Eltern arbeite, erlebst du mich ja trotzdem auch ganz privat, auch wenn es mir mal reicht, ich nicht mehr kann, ich auch mal laut werde mit den Kindern. Und aber genau mit dem, das heute so annehmen zu können, geht es mir gefühlt besser damit.
Was genau annehmen?
Dass ich fehlbar bin da drin.
Ach so.
Dass es sich nicht immer wohlig anfühlt. Dass es sich nicht immer richtig anfühlt. Wie geht es dir heute damit, ein Leben zu haben, was nicht der vermeintlichen Normalität entspricht?
Ich wollte gar kein anderes Leben.
Mhm.
Also ich bin ganz offen, dieses Fragen, was wäre, wenn, war ich noch nie Freund, es ist so, wie es ist und entweder mache ich im Hier und Jetzt das Beste draus und ja, mir geht es genauso wie dir, zu sagen, okay, wir haben eine sehr gute Partnerschaft, kriegen das gut hin mit den Kindern, sehr gut würde ich jetzt noch nicht mal in den Mund nehmen, weil wir trotzdem abends immer feststellen und denken, oh, wir hätten ja noch lesen müssen mit Janosch oder das hätten wir machen müssen, aber so ein Tag hat ja dummerweise auch noch 24 Stunden,
ja.
Die man da auch noch nicht mal voll nutzen kann, verstehe ich nicht. Aber, nein, aber Spaß beiseite. Ich bin dankbar über diese Situation, die wir aktuell haben, will aber um Gottes Willen nicht in die Annahme kommen, dass ich sage, oh schön, das ist es jetzt. Jetzt kann ich mich relaxed zurücklehnen und es läuft alles. Weil, sag mal, diesen Berg, den wir erklommen haben, du kannst jetzt entweder auf dem Gipfelgrat weiter in Richtung Spitze gehen. Und das wäre für mich so, wenn wir die Kinder in ein selbstbestimmtes Leben, und damit meine ich alle Kinder, entlassen haben und sagen, das, was wir euch als Elternschaft mitgeben können, Bildung, Elternhaus, Erziehung, pipapo, das möchten wir euch gerne mitgeben, dass ihr ab einem gewissen Punkt euer Leben ganz selbstständig begleitet. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen.
Du hast
ihn auch vergessen, oder?
Ein bisschen. Ich werde kurz müde. Nee, aber du hast eben gesagt, ne, so, man kann den steilen Berg hochgehen und man kann entweder da so die ganze Zeit weiterlaufen.
Genau. Gerne. Dankeschön.
Bitte.
Und dass es halt trotzdem weiter Arbeit bleibt.
Ja.
Und ich nicht sage, okay, ich habe jetzt ein Maß erreicht und das kann nie wieder schlechter werden. Das haben wir auch schon alles erlebt. Mhm. Wir hatten auch in den Zeiten, die, bevor wir jetzt auf dem Gipfelgrat sind, waren auch schon mal, ja, kleine entspannte Wege, bevor es wieder etwas ins Tal runterging.
Ja.
Also das ist eine sehr gezeichnete Linie. Leben ist nie eine Gerade. Und ich bewundere immer die Leute, die, keine Ahnung, schon als Kind wussten, hier Heirat, Kind, zwei Kinder, Haus, pipapo. Und wo das auch noch aufgeht. Wir sagen ja immer, alles, was an Wahrscheinlichkeiten kommt, greifen wir einfach ab.
Ja, das können wir.
Nehmen wir mit. Man möchte die Einschränkung machen. Beim Lotto hat es bisher leider noch nicht geklappt.
Nein.
Da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich zu hoch, dass man wirklich gewinnt. nee. Und von daher dankbar im Hier und Jetzt wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Das als Fazit.
Ja, total. Ich danke dir für das Gespräch heute. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen da draußen mitnehmen, dass eins für mich heute noch mal ganz deutlich geworden ist. Der Stellenwert der Behinderung unseres Kindes ist unfassbar gering in unserem Familienalltag. Und zwar nicht, weil wir ihn wegretuschieren, nicht sehen wollen, nicht zeigen wollen, sondern weil das das Normal ist, was wir leben. Gibt es etwas, das du anderen Vätern und Paaren vielleicht gerne mit auf die Reise geben würdest, die an die 10% denken und denken,
wir wollen das schaffen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, also es ist ganz vielschichtig, je nachdem, wo man sich da gerade befindet, die Pakete nicht so groß nehmen, auf sein Bauchgefühl hören, das hat uns wahnsinnig gut getan. Und ja, es klingt so nach Plattitüde, die Partnerschaft im Auge behalten, das muss noch nicht mal das romantische Essen irgendwo sein oder Kinder verborgen, sondern wirklich dieser Austausch auf Augenhöhe, Kritik oder ja, Anregung gegenseitig annehmen können, zu schauen, dass man, also mit einem leeren Akku kann ich keinen anderen aufladen. Mhm. Also da einfach zu schauen, dass man ja für sich das, was in der Situation geht, und vielleicht ist es ja mal die halbe Stunde in der Woche. Mhm. Na, also so wahnsinnig mehr ist es ja bei uns auch nicht.
Ja.
Vielleicht noch ein paar Tagen mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass das mehr ist. Da einfach auf sich, auf die Partnerschaft und auf sein Bauchgefühl zu hören und sich nicht so sehr von äußeren Einflüssen unter Druck setzen zu lassen.
Ja.
Das wäre so kurz gefasst, wo ich sage, okay, können wir mal so als
Fazit stehen lassen.
Als Fazit stehen lassen.
Hey, ich danke dir. Ich freue mich, dass wir uns unabhängig von so einer Interviewsituation ganz viel unterhalten, dass wir viel darüber wissen, wie der andere sich wirklich gerade fühlt in dem, wie es ihm geht, dass das immer da sein darf, und freue mich auf die nächsten 10 Jahre, die da so kommen.
Mindestens.
Dankeschön. Ich danke dir.
Wir sehen uns ja nachher noch.
Wir sehen uns nachher noch.
Also bis nachher.